Das Wichtigste ist absolute Offenheit.
Was ist da an Kreativleistung?
Sind wir auf dem richtigen Weg?
Die Berater. Coachen zwecks Selbstoptimierung. Ein Feature von Dagmar Lorenz.
Und Sie, Müller, werden das tun.
Gut, Anja, welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, es ist einfach so, dass ich zu viele Aufgaben habe für jeden Tag und meine Freizeit wirklich zurückstelle und ja, wirklich nur noch wenige Zeiten finde, wo ich mich mal erholen kann. Und stattdessen wird es geschäftlich immer mehr und ja, irgendwie kann ich das zeitlich gar nicht mehr richtig organisieren und regeln.
Okay, und wenn dein Thema jetzt eine Frage wäre, auf die du eine Antwort suchst, wie würde diese Frage lauten?
Wie würde diese Frage lauten? Wie mache ich in meinem Leben meine Freizeit wieder lebbar oder wie kann ich wieder mehr Freizeit in meinem Leben bekommen, ohne dass mein Geschäft darunter leidet?
Anja hat ein Problem. Die vielbeschäftigte Inhaberin einer Versicherungsagentur vermisst das, was man heutzutage gemeinhin mit dem Schlagwort Work-Life-Balance bezeichnet. Zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit. Und irgendetwas fehlt. Nur was eigentlich? Coach Manuela Dollinger nimmt Filzstift und Papier zur Hand.
Diktierst du mir, was jetzt auf die Karte kommt?
Wie bekomme ich mehr Freizeit?
Ich visualisiere jetzt deine Antwort und lege sie dann vor uns hin.
Es sind sozusagen oft Impulse von außen, sag ich mal, Impulse im sozialen Umfeld, in der Arbeitswelt, die Leute dazu bringen, Beratungsangebote aufzusuchen. Also oft auch ein Ungenügen, ja. Es kann natürlich eine persönliche Unzufriedenheit sein, es ist gar nicht ganz klar, was eigentlich los ist. Dann kann man in die Therapie gehen, man kann aber auch in die Beratung, ins Coaching gehen. Das hängt dann von verschiedenen Dingen ab.
Boris Traue, Soziologe und Verfasser des Buches »Das Subjekt der Beratung«.
Einer der Gründe sicherlich für die Zunahme von Beratungsleistungen, die Zunahme von Beratungsmaterial, also Büchern, Seminaren, liegt sicherlich darin, dass eine neue Unsicherheit herrscht, sowohl im persönlichen Bereich, dass sich viele Dinge eben in einer schnelleren, sich verändernden Gesellschaft entwickelt haben und auch, dass Orientierungsbedarf besteht. Und Beratung zunächst einmal was Positives ist.
Nicole Rennwert hat an der NRW School of Governance zum Thema Beratung geforscht. Ihr Interesse gilt dabei internationalen Stiftungen. Aber die Motive, sich beraten zu lassen, treffen nicht nur auf Institutionen zu, sondern immer mehr auch auf Einzelpersonen. Denn genauso wie Beratungs- und Coaching-Dienstleistungen von vielen Institutionen nicht mehr nur in Notfällen oder zwecks Bewältigung außerordentlicher Krisen in Anspruch genommen werden, so lassen sich inzwischen auch Berufstätige, Ehepartner, Alleinlebende, Selbstständige oder einfach Sinnsuchende coachen. Auf einem schier unüberschaubaren Dienstleistungsmarkt tummeln sich Lebensberater, Sinnlieferanten, spirituelle Gurus, Hobbypsychologen, Erfolgsberater, Gesundheits-, Stil- und Beziehungscoaches. Von ihnen soll hier nicht die Rede sein. Stattdessen geht es um einen Bereich des Coaching, dessen Anforderungen zunehmend auf die Persönlichkeit des Einzelnen übergreifen. Die Berufs- und Karriereberatung. Eine dieser Anforderungen könnte allein schon darin bestehen, dass der Einzelne bereit ist, sich von spezialisierten Profis beraten zu lassen. Nicole Rennwert.
Wenn ich als mündiger Bürger sage, ich hole mir Rat von außen, hat das schon eine große Legitimationsbasis. Man schafft dadurch zumindest den Eindruck, bereit zu sein für Input von außen. Sie sind bereit, eben offen Hinweise von außen anzunehmen. Und ich glaube, das wird zunehmend wichtiger, dass man dadurch eine große Offenheit zeigt.
Gut, leg uns das Thema mal hier hin. Auf einer Skala von 0 bis 10, stell dir mal vor, 10 wäre der ideale Zustand an Freizeit, den du gerne hättest. Und die 0 wäre, du bist ganz weit entfernt von diesem idealen Zustand. Wo befindest du dich auf der Skala?
Da befinde ich mich momentan auf der Skala 4.
Mhm. Ich visualisiere wieder.
Und mit welchem Skalenwert wärst du schon zufrieden? Muss es die 10 sein oder geht auch weniger? Also ich wäre auch zufrieden mit der Zahl 8.
Gut, ich lege das mal so hin. Dein Coach gibt keine Ratschläge und wir grenzen uns auch sehr klar ab von Beratung. Bei uns geht es darum, dass wir nur den Rahmen schaffen wollen, in dem der Coachee von seinem Ist zu seinem gewünschten Ziel findet. Also den Rahmen schaffen wir dadurch, dass wir eigentlich nur Fragen stellen. Und der Coachee wird durch die Fragen so angeregt, dass er in einen ressourcenvollen Zustand kommt und dann sprudelt es aus ihm nur so heraus und er findet selbst zur Lösung.
Sagt Manuela Dollinger, Inhaberin des Unternehmens Competence on Top, die gerade in einem Frankfurter Hotel einen Coaching-Kurs leitet. Die Diplomkauffrau war einst Leiterin der Personalentwicklung in einem großen Unternehmen, machte sich anschließend selbstständig und ist heute Mitglied der Zertifizierungskommission des Deutschen Verbandes für Coaching und Training. Neben der Ausbildung von Trainern und Coaches schult ihre Firma Mitarbeiter von Unternehmen.
Und das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen, vom Management bis zum Azubi. In der Regel sind es Themen, die die mitbringen, die im beruflichen Kontext sich abspielen. Und meistens geht es darum, dass jemand weiterkommen will, sich weiterentwickeln möchte.
Das Coaching ist aus meiner Perspektive interessant, weil sich im Coaching psychotherapeutische und ökonomische Diskurse überschneiden. Die Therapieformen, die sich jeweils historisch herausgebildet haben, haben oft etwas mit dem Problem zu tun, wie Menschen in einem bestimmten historischen Kontext, ökonomischen Kontext handlungsfähig gemacht werden können. Und beim Coaching haben wir es eben mit einer sozusagen zeitgenössischen Form von Therapeutik zu tun, die aber eben nicht mehr so sehr auf Heilung abzielen, sondern stärker auf Steigerung von Möglichkeiten. Während die Psychoanalyse einen sehr starken Vergangenheitsbezug hat, also auf die Entschlüsselung der eigenen Lebensgeschichte ausgerichtet ist und die Verhaltenstherapien die Gegenwart adressieren, also wie kann ich dies schaffen, wie kann ich jenes schaffen, wie kann ich fliegen ohne Angst zu haben, wie kann ich lernen vor anderen zu sprechen, ja, ist das Coaching eben sehr stark zukunftsorientiert.
Meint Soziologe Boris Traue. Im Coaching-Gespräch mit Anja setzt Manuela Dollinger verschiedene Methoden ein.
Und jetzt darf ich dich zu einem gedanklichen Experiment einladen.
Gerne.
Okay. Und zwar stell dir mal vor, Folgendes passiert. Wir arbeiten heute ganz erfolgreich zusammen. Du gehst hier weg, gehst nach Hause, tust die Dinge, die du immer tust zu Hause und dann legst du dich irgendwann ins Bett, wirst müde und schläfst ein. Und in dieser Nacht passiert ein Wunder. Und das Wunder ist, dass du genau bei der 8, wo du dir gewünscht hast, gelandet bist. Und du wachst am Morgen auf und niemand sagt dir, dass das Wunder passiert ist in der Nacht. Woran merkst du es?
Also ich merke das Wunder daran, dass ich eine Stunde länger schlafe.
Okay, ich notiere wieder mit. Was ist noch anders?
Ich muss nicht gleich planen, wie der Tag aussieht, sondern habe noch Zeit für eine Tasse Kaffee und für ein Croissant.
Es geht der Tag weiter. Mhm. Wer merkt noch etwas von der Veränderung?
Wer merkt noch etwas? Ja, meine Mitarbeiter sind sehr entspannt, weil ich sie nicht gleich kontrolliere.
Also das Wunder ist passiert,
ja.
Du gestaltest jetzt
ja.
Deinen Tag ganz
genau.
Ideal. Also du hattest am Morgen deine Freizeit und dann fährst du irgendwann in die Arbeit.
Genau.
Was ist dann anders auf dem Weg zur Arbeit, wenn du die Türe öffnest?
Es ist nicht so, dass ich dann denke, es ist ein ganz großer Berg zu bewältigen, sondern ich mache eine Sache nach der anderen und das, was ich geschafft habe, ist gut und was nicht, das mache ich am nächsten Tag.
In puncto Work-Life-Balance scheint die Methode zu funktionieren. Was aber, wenn es in unserer auf Effizienz und Durchsetzungsfähigkeit ausgerichteten Arbeitsgesellschaft zu echten Konflikten kommt? und das eventuell durch Coaching geförderte Karrierestreben des einen mit den Interessen des anderen kollidiert. Mit Manuela Dollinger diskutiere ich ein fiktives Fallbeispiel. Zwei Kollegen arbeiten gemeinsam in einem Büro. Der eine wird befördert und will nun seine neue Vorgesetztenrolle dem anderen gegenüber ausspielen. Der aber, an selbstständiges Arbeiten gewöhnt, weigert sich verständlicherweise, Anweisungen von seinem ehemaligen Kollegen entgegenzunehmen. Was also tun?
Gut, also in solchen Situationen, glaube ich, da wäre ein Training erstmal für die ganze Abteilung sehr sinnvoll. Da geht es darum, dass man bestimmte Lernziele erreicht. Und ein Lernziel könnte ja für diesen beförderten Mitarbeiter heißen, wie gehe ich mit meinen früheren Kollegen um als Chef. Und für den, der nicht befördert wurde, da kann man sehr schön mit Coaching arbeiten. Man könnte hier mit ihm mal in die Reflexion gehen, so im Sinne von, was ist für ihn hilfreich in der Situation, mit dem Kollegen klarzukommen, der jetzt sein Chef ist. Also es gibt eine Reihe von Coaching-Methoden, die wahrscheinlich zielführend wären. Eine Methode, die mir jetzt einfällt, da macht man Folgendes. Man lässt den Coachee seine Situation beschreiben und man stellt leere Stühle hin und lädt dann auf diese Stühle Berater ein. Und dann lädt man ihn ein zu einem Perspektivenwechsel, sagt so, und jetzt überleg mal, wie würde denn jemand, den du sehr schätzt, dir raten in Bezug auf diesen Kollegen? Oder was würde der Papst dir raten? Oder was würde ein Experte, der Experte schlechthin im Bereich Mitarbeiter-Chef-Konstellationen dir raten? Und über diese verschiedenen Perspektiven entwickelt der Coachee Lösungsansätze für seine eigenen Denk- und Verhaltensmuster.
Die fiktive Beratungssituation innerhalb des Coaching-Szenarios weist darauf hin, welche Funktion Beratung außerdem noch hat. Für den Soziologen Boris Traue jedenfalls steht fest:
Beratung hat auch vielfach die Aufgabe mit übernommen, die Menschen zu erziehen. Ja? Beratung ist ja ein Teilbereich der Erwachsenenbildung, der Erwachsenenführung. Das hat wiederum vor allem damit zu tun, dass die Menschen allgemein gesehen eben immer später fertig sind gewissermaßen. Von ihnen werden größere Anpassungsleistungen gefordert, auch durch die Entinstitutionalisierung der Karrieren, die stärkere Unsicherheit im Berufsleben. Ja, es ist immer wieder nötig, die Leute gewissermaßen nachzuerziehen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu erziehen. Das ist eine Aufgabe, die Beratung übernimmt, vielfach.
Ein Blick auf die Konzeption, die Berater Sven Brunner vertritt, scheint diese Diagnose zu bestätigen. Das Unternehmen, in dem er tätig ist, die Secum GmbH in Kempten, berät Kunden im Bereich Arbeitssicherheit und Managementsysteme, aber auch im Bereich Personalstrategie. Was rät er bei anstehenden Konflikten? Wer soll sich verändern und in welcher Weise?
Wir wollen nicht Leute verändern. Das ist nicht unser Ziel. Es kommt darauf an, ob die Leute sich auch verändern wollen oder sich die Firma oder die Führungskraft verändern will. Wenn wir es mal als Beispiel nehmen, ein Chef sagt zu uns, die Umsatzzahlen gehen nach unten. Und der möchte von uns wissen, ob wir da eine Idee haben, woran es liegen könnte. Und der sagt, meine Mitarbeiter ziehen nicht richtig mit, aber ich mache alles richtig. Dann stellt sich vielleicht die Frage, kann er die Leute vielleicht nicht motivieren? Gibt es da Unruhen im Team? Gibt es Unruhen zwischen einzelnen Mitarbeitern? Da kann es schon sein, dass man Einzelgespräche führen muss mit den Mitarbeitern, um mal rauszufinden, was ist das Problem? Sagt er vielleicht, ich mag meinen Chef nicht oder mir gefallen meine Kollegen nicht und mir gefällt die Arbeit nicht. Vielleicht ist das auch alles in Ordnung und man muss mit dem Chef womöglich ein Gespräch führen, dass er vielleicht seine Art und Weise ändern muss, wie er mit den Leuten umgeht. Vielleicht fühlen sie sich nicht wertgeschätzt, nicht respektiert. Vielleicht wird nicht oft genug nachgefragt, wie geht's dir?
Wobei das Ziel solcher Nachfragen dann eben die Optimierung des Mitarbeiters wäre?
Optimierungsarbeit ist natürlich auch ein Gedanke. Wenn ich, sage ich mal, mit Menschen kommuniziere, kann ich ja feststellen, was liegt ihm, was gefällt ihm, was würde ihm gefallen. Was macht er momentan, was würde er gerne tun? Und ich kann natürlich da dann schon erkennen, hey, der ist womöglich am falschen Arbeitsplatz oder der macht die falsche Tätigkeit. Der wäre woanders womöglich viel sinnvoller eingesetzt oder da hätte er viel mehr Spaß dabei und würde sich viel mehr selber motivieren. Und das sehen wir natürlich auch oder wollen versuchen, das zu erkennen, um, sage ich mal, die Ressourcen des Mitarbeiters voll ausschöpfen zu können. Also Mitarbeiteroptimierung ist da ein ganz klarer Punkt. Nicht nur die Erkennung für den richtigen Arbeitsplatz, sondern auch, sage ich mal, die Motivation aller ist hier eigentlich gefragt. Nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der Führungsebene. Und erst dann kann man optimistisch nach vorne schauen und hat Lust zu mehr. Und erst dann zieht das ganze Team mit. Und das ist schon Teil unserer Philosophie. Also bei uns klappt das sehr, sehr gut.
Die eigene Persönlichkeit optimieren, eigene innere Ressourcen oder die der Mitarbeiter zu mobilisieren, um die ökonomische Effizienz des Unternehmens zu erhöhen, um den eigenen Wert etwa auf dem Arbeitsmarkt zu steigern und dabei auch noch glücklich zu werden. Das ist ein Konzept, das einem Berater wie Heiko Mell wie die Quadratur des Kreises vorkäme. Also fast unmöglich zu verwirklichen. Ich besuche Heiko Mell in seinem Büro in der Nähe von Köln. Er ist Wirtschaftsingenieur und Buchautor, führt ein Personalberatungsunternehmen und hat sich vor allem in Ingenieurskreisen einen fast schon legendären Ruf erschrieben. In den VDI-Nachrichten, der wöchentlich erscheinenden Zeitung des Vereins Deutscher Ingenieure, verantwortet er die Seite Karriereberatung. Dort erscheint seit fast nunmehr 3 Jahrzehnten seine Kolumne, in der er Einsendungen von Ingenieuren zu Berufs- und Karrierefragen beantwortet.
Ich durfte in einem 30.000-Mann-Maschinenbaukonzern in der Organisationsabteilung anfangen. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich einen instinktiven Zugang zu dem hatte, was im Management vor sich ging. Ich verstand, warum ein Abteilungsleiter das oder jenes anordnete, warum er dieses kritisierte und das wiederum lobte. Und ich sah mit Entsetzen, dass meine Kollegen nicht verstanden, was da vorging. Und ich habe dann festgestellt, die Angestellten verstehen wenig von den Regeln, nach denen das System funktioniert, in und von dem sie leben. Und ich habe dann eine Karriereberatung aufgebaut, wo Menschen, meist mit akademischer Ausbildung, ihre beruflichen Probleme schildern können. Und ich versuche, mehr oder minder kluge Antworten zu geben.
Aufzuklären darüber, wie das System Unternehmen funktioniert und wie man als Mitarbeiter darin überleben kann, das betrachtet Berater Mell als seine Aufgabe. Sein Konzept basiert darauf, die Regeln zu erkennen, die sozusagen hinter der Logik der Arbeitswelt etwa in Industriebetrieben stecken und das eigene Verhalten nach diesen Regeln auszurichten.
Ein guter Mitarbeiter, so meine erste Regel, ist jemand, den sein Chef für einen guten Mitarbeiter hält. Punkt. Es gibt keine vermeintlich objektive Klassifikation, was ein guter Mitarbeiter ist. Es gibt nur den Chef, der diesen Mann individuell für einen guten Mitarbeiter hält. Das klingt zunächst verblüffend. Außerdem wollen die betroffenen Akademiker das am Anfang nicht gern hören. Aber ich kann dann begründen, dass das Teil des marktwirtschaftlichen Gesamtprozesses ist, in dem wir leben. Der Angestellte ist darauf angewiesen, dass er auf dem Arbeitsmarkt, der ja nicht umsonst Markt heißt, jemanden findet, der ihm seine Arbeitskraft abkauft und der dafür bezahlt durch Gehalt. So, und in dieser abhängigen Beschäftigung ist er darauf angewiesen, dass man sein angebotenes Produkt gut findet. Und wenn ein Angestellter meint, er leistet gute Arbeit, sein Chef sei nur zu dumm, um das zu verstehen, dann wird er nämlich von eben diesem Chef entlassen.
Woraus zu ersehen ist, die Ratschläge, die Heiko Mell erteilt, sind gleichsam Welten entfernt von jenen Coaching-Konzepten, die die Psyche des Menschen ausloten, um das Gefundene für die Arbeitseffizienz nutzbar zu machen. Ein Berater wie Sven Brunner beispielsweise argumentiert nicht mit dem objektiv existierenden Arbeitsmarkt und der subjektiven Definitionsmacht des Chefs, sondern mit psychotechnischen Analysen und Mitarbeiterpotenzialen.
Wir arbeiten zum Beispiel mit Persönlichkeitsanalysen, um, sage ich mal, Menschen erstmal besser einordnen zu können, was sie für Tendenzen haben, was es für Menschen sind, weil das Thema Personalstrategie geht bei uns ja auch in die Richtung, den richtigen Mitarbeiter für den richtigen Arbeitsplatz einzustellen, beziehungsweise Führungskräfte zu sagen, wie führe ich Mitarbeiter richtig. Und hier geht es erstmal darum zu erkennen, was für Kompetenzen hat ein Mensch. Und diese Kompetenzen müssen im Endeffekt festgestellt werden. Und hier nutzen wir sowas wie Assessment oder diverse Persönlichkeitstools, wie jetzt zum Beispiel Insights oder 360-Grad-Feedback-Analysen, wo wir versuchen, erstmal festzustellen, wie tickt der Mensch, was hat er für Stärken, was hat er für Schwächen, in welchen Bereichen ist er gut, wo kann man am besten einsetzen. Und das tragen wir natürlich nicht nur nach außen, das versuchen wir natürlich auch in unserem Team umzusetzen, dass die Mitarbeiter an der Stelle eingesetzt werden, an denen sie auch arbeiten möchten, wo sie Lust haben, wo sie motiviert sind, wo sie dann demnach auch am leistungsfähigsten sind. Also wo sie ihre Arbeit zur Berufung machen können.
Gegen das Konzept von der Arbeit als kompetenzorientierte Berufung, die sowohl zum Glück des Unternehmens als auch zum Glück seiner Mitarbeiter beiträgt, setzt Heiko Mell folgende Geschichte aus seiner Beraterpraxis.
Da war ein junger Mann, ein Ingenieur, der war in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Und dann kam eines Tages der Inhaber auf ihn zu und hat gesagt, wir wollen das gesamte Unternehmen verlagern in eine andere Stadt, an einen anderen Standort. Bei laufender Produktion, das muss alles organisiert werden. Und Sie, Müller, werden das tun. Und Müller war begeistert. Er war Projektleiter, Firmenumzug. Er war der wichtigste Mann für 1,5 Jahre im ganzen Unternehmen. Und die Produktion lief. Und er bekam eine Riesenprämie und ein Anerkennungsschreiben. Und es war alles toll. Und dann ließ ihn sein Chef kommen und sagte, Müller, Sie haben das toll gemacht. Aber Sie sind jetzt Umzugsspezialist. Wir ziehen die nächsten 100 Jahre nicht mehr um. Es tut mir leid, Müller, ich habe keinen Job mehr für Sie. Und dann wurde sich von Herrn Müller getrennt. Auf gut Deutsch, er hätte diesen blödsinnigen Job nie annehmen dürfen. Er hätte dem Chef Abwehr entgegenstellen müssen, als der ihm den Umzug anhängen wollte, notfalls sogar die Firma wechseln. Denn die Katastrophe, die da geschah, ist vorhersehbar.
Um derartige Katastrophen zu vermeiden, gilt es strategisch zu denken. Gerade auch, was die eigenen Möglichkeiten in der Zukunft angeht. Das sind nach Heiko Mell die Anforderungen, welche die ökonomische Logik der durch Unsicherheit charakterisierten Arbeitsgesellschaft von heute an den Einzelnen richtet.
Wer heute irgendwo hingeht, der kann nur sagen, ich bin jetzt dort und ich werde vielleicht morgen noch dort sein. Aber wo ich übermorgen bin, muss ich ganz neu definieren. Deshalb muss man bei allem, was man tut, schauen, ob man einen Lebenslauf aufbaut, der morgen noch seinen Wert hat. Man darf nicht nur den Job sehen, den man derzeit ausübt und sagt, der ist spannend, sondern ich muss auch sehen, kann ich den weiterverkaufen? Finde ich einen anderen Arbeitgeber, wenn dieser mich nicht mehr will oder ich dort nicht mehr bleiben will, der genau diese Qualifikation braucht?
Spricht man Heiko Mell auf die modernen Personalmanagement-Konzepte an, so lächelt er. Schließlich berät er nicht nur Karrierewillige, sondern auch Personalabteilungen.
Ja gut, die Sprachregelungen ändern sich. Als die ersten Manager sich von mir Leute suchen ließen und dann gesagt haben, ich brauche aber jemanden, der auch mir auf die Füße tritt, der auch mir ganz offen die Meinung sagt, da war ich noch jung und ein naiver Berater und ich habe das geglaubt. Und ich habe ihm solche Leute gebracht. Und die wurden entweder gar nicht erst eingestellt oder nach 3 Monaten wieder entlassen. Heute weiß ich, wenn ein Geschäftsführer sagt, ich brauche einen Abteilungsleiter unter mir und der auch mir widerspricht und nicht etwa ein Ja-Sager, dann weiß ich, er meint damit, wenn er dem sagt, Müller, Sie müssen 7% Kosten sparen, dann soll der mannhaft aufstehen und sagen, nein, Chef, da widerspreche ich entschieden, das kommt überhaupt nicht in Frage, unter 9% Einsparung fange ich gar nicht erst an. Dann freut sich sein Chef und sagt, der hat mir widersprochen, der hat eine eigene Meinung, das ist kein Ja-Sager, aber wehe dieser Mann sagt, nein Chef, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten, wir haben eine eingearbeitete Mannschaft, wenn ich da 7% Kosten einsparen soll, gehen mir die besten Leute weg, tut mir leid, geht nicht. Wenn er das sagt, ist seine Karriere eine kurze, immer noch. Das Prinzip hat sich nie geändert.
Und wird sich so Mell auch nicht grundlegend ändern lassen.
Die Schwäche unseres Systems ist die Schwäche des Menschen, der das System gemacht hat und der darin operiert.
An die Grenzen von Strukturen, die zu ändern nicht in der Macht des Einzelnen liegt, stoßen auch so manche Klienten eines Coaches. Das ist natürlich auch Manuela Dollinger bekannt.
Die Transfersicherung ist ein ganz wichtiges Element am Ende eines Coachings, dass man so Fragen stellt, wie zum Beispiel, was könnte Sie aufhalten, das umzusetzen, dass man auch jede Maßnahme, die der Coach sich vornimmt, nochmal hinterfragt, im Sinne von, ist das realistisch, ist das realisierbar, das umzusetzen? Und vor allen Dingen, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Baustein Erinnerungshilfen dem Coachee mitzugeben und dann auch zu fragen, und was kann dich im Alltag daran erinnern, dass du jetzt dieses Ziel weiterverfolgst?
Anja übrigens, die unter ihrem Berufsstress leidet, plant am Schluss ihres Coachings Freizeitaktivitäten wie Kino und Theater, nimmt sich vor, einen Teil ihrer Arbeit an die Mitarbeiter ihres Büros zu delegieren und wird von Coach Manuela Dollinger gefragt:
Und wie setzt du das um? Ich vertraue meinen Mitarbeitern, loslassen und vertrauen.
Ich gebe Aufgaben und lasse sie alleine lösen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und dann spreche ich sie mit ihnen durch, dass ich einfach sage, ein Projekt bekommst du jetzt und das bearbeitest du und dann können wir nachher nochmal schauen, hat es geklappt und dann kann man das hier erweitern auf 2 Projekte, 3 Projekte.
Okay, hast du da schon ein Einstiegsprojekt im Auge?
Ja.
Also delegieren, alleine machen lassen und hinterher
nochmal schauen.
Nochmal reflektieren. Schreibe ich das mal so auf. Gut, du hattest am Anfang gesagt, du bist auf der Skala auf der 4 und du hättest gern die 8. Mhm. Wenn du all das umsetzt, was du dir jetzt vorgenommen hast, auf welchen Skalenwert kommst du dann?
Also da komme ich auf jeden Fall auf die 7, wenn nicht sogar auf die 8. Ich merke, es ist wichtig, aber wichtig ist auch mal 3 Wochen Urlaub zu machen. Ich werde berichten. Okay.
Wenn du sagst, du bist vielleicht kurz vor der 8, was würde noch fehlen, um so richtig gut auf die 8 oder vielleicht sogar auf die 8,5 zu kommen? Wäre das diese 3-wöchige Urlaubsreise?
Ja, genau. Die habe ich auch vor für nächstes Jahr.
Den Spielraum der Möglichkeiten ausloten, auch mit Hilfe von Coaching und Beratung. Das, so meint Boris Traue, sei nicht zuletzt ja auch ein Charakteristikum moderner Persönlichkeiten. Dahinter, so steht zu vermuten, steckt in vielen Fällen der Gedanke, nicht nur Möglichkeiten zu entwerfen, sondern möglichst viele von ihnen auch realisieren zu können. Das intensive Familienleben und die unaufhaltsame Karriere im Beruf, den ausgedehnten Spaziergang und die pünktliche Einhaltung der Kundentermine, die Selbsterfindung als Künstler und den geschäftlichen Erfolg. Und überhaupt könnte man zu jedem Zeitpunkt sein Leben ändern und nochmal ganz von vorn anfangen. Ist dies vielleicht auch ein Grund, warum Persönlichkeitsberatung und Coaching boomen?
Ich glaube, diese Vorstellung, dass man die eigenen Lebenschancen nicht realisiert, das ist ein ganz starkes Motiv. Und das ist Ausdruck eines modernistischen Wertes, sich selbst entdecken zu können, sich nicht von anderen definieren zu lassen. Aber Selbstoptimierung kann auch in Selbstabschaffung umschlagen. Es gibt auch eine Unzufriedenheit mit der eigenen Lebensführung, die einen sozusagen dann in Aktivität versetzt, die auch hohl laufen kann. Ja? Also niemand muss sich ja dauernd selbst neu erfinden oder muss neue Wege beschreiten.
Angesichts der auf dem Berater- und Coachingmarkt miteinander konkurrierenden Konzepte und angesichts der Tatsache, dass es in der modernen Berufswelt heutzutage nicht mehr allein um die strategische Umsetzung der eigenen Karriereabsichten geht, sondern darum, sich in die Strukturen psychotechnischen Optimierungsdenkens hineinzubegeben, erscheint eine gesellschaftliche Debatte darüber überfällig. Die mahnt auch der Soziologe Boris Traue an.
Es sollte nicht der Fehler gemacht werden, nun Beratung prinzipiell zu kritisieren. Beratung wird bleiben und weiter wachsen vermutlich. Aber was nötig ist, ist eine Auseinandersetzung um die Methoden und Ziele von Beratung. Diese Auseinandersetzung darüber, welche Erfahrungen und welche Art Menschen sozusagen das Ergebnis von Beratung sein sollen, das ist noch nicht ausreichend entwickelt.
Die Berater. Coachen zwecks Selbstoptimierung. Ein Feature von Dagmar Lorenz. Es sprach Nina Petri. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Rami Hamse. Regie Helga Mattea. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013. Das war der letzte Teil unserer Feature-Serie Die Berater. Weitere Informationen, den Download dieser Folge sowie die Manuskripte der Serie finden Sie unter wdr5.de.